Gemeinschaftspastor Heiko Engel vom 1.11.2015, Thema Ein Traum von Gemeinde.
Heute geht es um einen Traum von Gemeinde. So habe ich die Predigt überschrieben. Und die Predigt heute ist sicher für unsere Gemeinde gedacht, hoffentlich auch für alle anderen. Aber ja, vielleicht auch ein bisschen herausfordernd, vielleicht auch hinterfragend. Ich lade euch ein, einfach mal ganz ohne Vorurteile diese Predigt zu hören. Ich bete mit uns. Jesus Christus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist und dass wir auf deinen Namen hören können, auf deine Worte hören dürfen. Möchte ich bitten, dass du uns segnest heute durch das, was du uns zu sagen hast. Und Herr, tu du meinen Mund auf, damit meine Lippen deinen Ruhm verkündigen. Amen. Wie gesagt, es geht heute um die Gemeinde und um das, was dort alles so geschieht und geschehen ist. Und ich möchte das alles an einem Bibeltext festmachen. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Das ist so dieser Text, den wir heute ein bisschen im Hinterkopf behalten wollen und auf den ich nachher auch Bezug nehme. Aber warum habe ich diesen Text ausgewählt? Wir befinden uns als Gemeinde momentan in einer Phase, wo ich so den Eindruck habe, es gibt die verschiedensten Stimmungen, die verschiedensten Anliegen, die verschiedensten Menschen und auch die verschiedensten Meinungen. Wir haben Mitarbeiter, die jede Woche sich in den verschiedensten Kreisen einsetzen, engagieren, die sich für ihren Dienst Zeit aus den Rippen schneiden, und Mitarbeiter, die dadurch fast ein bisschen im roten Bereich sind. Wir haben ältere Menschen in unseren Reihen, die gerne vielleicht mehr machen würden, aber die merken, es geht einfach nicht mehr. Das, was ich kann, ist das Händefalten, was auch sehr wichtig ist, aber eben das aktive Mitmachen, das ist schwierig. Wir haben in unserer Gemeinde einen Putzplan. Ein Putzplan, der fast immer nur zur Hälfte gefüllt ist, und das verursacht auch bei vielen irgendwie Frust. Wir haben zwei Leitungsgremien, die sich ergänzen, wo jetzt eine Neuwahl ansteht, wo wir eigentlich zwei Leute haben oder hatten, die ausscheiden, wo wir gehofft haben, neue zu finden, was uns nicht gelungen ist. Und wir merken, jetzt macht einer länger und einer bleibt weg und plötzlich entsteht ein Mangel. Es entsteht eine Lücke, die auch nicht uns glücklich macht. Wir haben in unserer Mitte Menschen, die haben ganz neu den Glauben für sich entdeckt. Die haben sich am Bus für ihn entschieden, sind im Bushauskreis, Buscafé-Hauskreis und erlernen ganz neu die Dinge des Glaubens. Die stellen Fragen, die wir beantworten dürfen und die uns auch unseren Glauben nochmal ganz deutlich vor Augen malen. Das macht total viel Spaß. Und diese möchten gerne ein Teil der gesamten Gemeinde sein. Wir haben Menschen, die machen sich Sorgen, die haben viel Arbeit, die haben die Gemeinde, die haben Familien, die haben Ehen, die haben Freunde, Freizeit und alles wächst irgendwie über den Kopf. Wir haben junge Menschen unter uns, die hätten vielleicht gerne einen eigenen Kreis, aber dazu haben wir keine Mitarbeiter. Und alles in allem haben wir in unserer Gemeinde Überforderte, wir haben Depressive, Traurige, Enttäuschte, Erschöpfte, Kranke, Kämpfende, vielleicht auch Resignierte und Frustrierte. Aber wir haben auch fröhliche Menschen. Wir haben Motivierte, auch Erfrischte. Wir haben Menschen, die sind gegründet im Glauben und wir haben Menschen, die lernen es, die sind neu bekehrt. Wir haben Menschen, die haben viel Erfahrung im Glauben und erleben viel mit ihm. Das alles ist Gemeinde. Und das nennt man Gemeinde ja sogar mehr noch. Eigentlich sagt man ja dazu auch Familie. Aber empfinden wir das noch so? Ist das wirklich Familie? Ich habe eine Zitatensammlung. Jetzt bin ich auf den Knopf gekommen. Ich habe eine Zitatensammlung, eine private. Und da habe ich so ein paar Zitate gefunden, die passend sind zum Thema Gemeinde. Der erste: Wer will, dass die Gemeinde bleibt, wie sie ist, der will nicht, dass die Gemeinde bleibt. Der zweite: Die Gemeinde ist ein Geschenk Gottes an die Menschen. Der dritte: Die Gemeinde ist sichtbare Herrlichkeit Gottes. Und der letzte: Die Gemeinde ist Familie Gottes. Ich weiß nicht, was dir durch den Kopf geht, wenn du diese Verse hörst. Vielleicht sagst du, ja, das ist so. Vielleicht sagst du, das wäre schön. Ich bin mal gespannt, was wir heute noch dazu hören oder wie wir da auch auf reagieren werden. Wie sieht Familie aus und wie funktioniert Familie? Das weiß doch jedes Kind scheinbar, dachte ich zumindest. Denn schließlich bin ich ja aufgewachsen in einer ganz normalen Familie, Vater, Mutter. Wir waren 3 Söhne zu Hause, 3 Jungs. Dazu gab es Großeltern, einige Onkels, Tanten, Cousins und Cousinen. Ja, das ist ja Familie. Aber wenn wir uns heutzutage manche Familien anschauen, dann haben wir Scheidung, haben wir Patchwork-Familien. Es gibt Streit in vielen Familien, Neid, Menschen, die kämpfen um Erziehung, Sorgerecht, kämpfen um die Kinder. Aus Liebe wurde und wird plötzlich Hass. Das ist das Bild von Familie, diese heile Familie, die haben wir in unserer Gesellschaft fast nicht mehr oder leider oft nicht mehr. Und irgendwie scheint dieses Bild gar nicht so ein gutes Beispiel zu sein für eine Gemeinde. Und dennoch gilt, Familie ist wichtig. Familie kann man sich nicht aussuchen. Und wenn wir Jesus kennenlernen, werden wir vom Neuen geboren, werden in unsere neue Familie hineingeboren. Und irgendwie haben wir da wenig bis keine Wahlmöglichkeiten. Klar, wir können uns entscheiden, gehen wir in eine Krishona-Gemeinde oder FEG, gehen wir in die Versammlung oder gehen wir in die Kirche. Und trotzdem gehören wir zu der einen Familie, zu der großen Familie Gottes. Und diese Familie hat auch ihre Eigenheiten und auch ihre Marotten. Wahrscheinlich werdet ihr das auch sehen und erleben. Und trotzdem können wir sagen, oder können wir nicht sagen, oh Mann, das sind mir zu viele Marotten, ich hätte gerne eine andere Familie. Das geht nicht. Wie gesagt, Familie kann man sich nicht aussuchen. Darum möchte ich mir heute mit euch ansehen, wie wir am besten mit unserer Familie, in die Gott uns hineingestellt hat, leben können, wie wir am besten mit unseren lieben Geschwistern umgehen können und was sich Gott dabei gedacht hat. Da stehen wir also in unserer neuen Familie, die wir uns nicht ausgesucht haben. Und grundsätzlich möchte ich eine Sache festhalten. Zur Familie Gottes gehört man als Christ, eben ob man will oder nicht. Und damit sollte es auch klar sein für einen Christen, dass man irgendwie Anschluss hat an eine Ortsgemeinde und eben, dass man sich auch dort verbindlich engagiert. Christsein ohne Gemeinschaft ist nicht denkbar. Das ist so, als würde ein Fisch auf einmal beschließen, ich will nicht mehr im Wasser leben, ich will an Land. Das Wasser, das engt mich zu sehr ein und außerdem macht es mich nass. Das klingt irgendwie lächerlich. Ich weiß aber nicht, von wie vielen Menschen ich schon gehört habe auf der Straße oder in manchen Gesprächen, die gesagt haben, nee, also Christsein ja, Glaube ja, Gott ja, aber Gemeinde, damit bleibt fort. Andere haben gesagt, Gemeinde, das schränkt mich in meiner Freiheit viel zu sehr ein, dazu habe ich keine Lust. Andere haben gesagt, ich kann meinen Glauben auch alleine leben. Und andere sagen, ich brauche keine anderen. Und viele, die so gesprochen haben oder sprechen, sind oft nicht lange dabei, springen vielleicht vom Glauben wieder ab und sind eben unter ferner Liefen. Also Christsein ohne Gemeinde, das darf es nicht geben. Wir gehören zur Familie Gottes und das aus gutem Grund. Die Gemeinde bringt uns raus aus der Isolation und in ihr lernen wir selbstlose Liebe. Wir können gegenseitige Annahme praktizieren. Können uns einbringen. Wir können uns um andere sorgen, Anteil aneinander nehmen. Ja, wir sind nicht geschaffen als Einzelwesen, sondern als Gemeinschaftswesen, als Gemeinschaftsmenschen. Und das weiß sogar jeder Nichtchrist. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Darum gibt es die Vereine, die Chöre, die Kleingartengemeinschaften, Geflügel, Zuchtvereine oder eben was es alles an Vereinen gibt. Ja, wir sind geschaffen, um in der Gemeinschaft anderen Menschen zu dienen. Und ihr merkt, dafür braucht es Gemeinde. Und eine Gemeinde hilft, geistlich zu wachsen. Ich finde es so toll und wichtig, denn wenn jemand hier in den Gottesdienst kommt und nur in den Gottesdienst geht, dann macht das irgendwie uns nicht zu einem reifen persönlichen Christen. Das aktive Gemeindeleben, das aktive Teilnehmen im Leben der Gemeinde, das kann uns helfen, ja, das Leben, das Glaubensleben zu aktivieren und auszuleben. Und das auszuleben, was Gott in uns hineingelegt hat. Und das eben nicht nur am Sonntag. In der Bibel, da lesen wir ganz viele Wendungen und Verse, wo es heißt, einander oder miteinander oder füreinander. Wir sollen einander lieben, füreinander beten, einander annehmen, einander lehren, miteinander auch leiden und vieles, vieles mehr. Das ist letztlich das biblische Verständnis von Gemeinde. Es ist natürlich richtig, dass es leichter ist, ein heiliges Leben zu führen, wenn man sich von anderen Menschen abschottet. Man muss sich seine Vergebungsbereitschaft muss man nicht testen. Man muss sich nicht mit den Marotten anderer auseinandersetzen. Man selber hat ja keine eigenen. Und es ist niemand da, der unsere Liebesfähigkeit herausfordert. Aber Wachstum im Glauben gibt es da, wo ich zusammen mit meinen Geschwistern unterwegs bin. Und bei mir ist es ein Ziel in meinem Leben, Jesus ähnlicher zu werden. Und wenn ich das erreichen kann, dass ich mich hier manchmal auch mit meinen Gemeindegeschwistern reibe und manchmal vielleicht sogar mehr, sogar manchmal auch auseinandersetzen muss, diskutieren muss, dann möchte ich das gerne in Kauf nehmen. Denn nur gemeinsam unterwegs bringt uns letztlich ans Ziel. Ja, Gemeinde braucht dich. Das ist nämlich die Kehrseite der Medaille. Gemeinde funktioniert nur so gut, wie Christen sich in ihr engagieren. Jeder hat von Gott eine Gabe bekommen. Und das nicht zu knapp. Wenn ich so an einen Gottesdienst denke, wie viel da alle eben mitmachen, das finde ich einfach toll. Und wir merken, da hat Gott viel, viel geschenkt an Gaben. Aber der primäre Grund war nicht, dass wir uns freuen, dass wir diese Gaben haben und am Ende die Gaben einfach brach liegen lassen, sondern wir wollen diese Gaben einsetzen und anderen Menschen und auch den Geschwistern damit dienen. Denn damit machen wir die Gemeinde Gottes zu einem Ort, der dem Reich Gottes einfach sehr nahe kommt. Ich erinnere an das Zitat, die Gemeinde ist sichtbare Herrlichkeit Gottes. Und hier werden dann Menschen in Scharen zum Glauben kommen. Zumindest in der Apostelgeschichte so beschrieben. Utopisch? Vielleicht im Moment ja. Aber wie soll dieser Traum von Gemeinde wahr werden, wenn wir nicht jeder für sich persönlich anfangen, den ersten Schritt zu machen und zu gehen? Und ich möchte noch einen weiteren Grund anführen, den ich wichtig finde innerhalb der Gemeinde. Die Gemeinde bewahrt vor Rückfällen. Jeder kennt vielleicht die berühmt-berüchtigten Lieblingssünden, also Verhaltensweisen, von denen man eigentlich weiß, dass sie Jesus nicht passen, gegen die man mal mehr und mal ernsthaft oder mal weniger ernsthaft ankämpft, mit denen man ringt, an denen man vielleicht auch hin und wieder verzweifelt. Da denkt man, man hat den Neid im Griff und schwupps schleichen sich die bösen Gedanken wieder von hinten ins Oberstübchen. Oder man hofft, endlich die Zunge im Zaum halten zu können und nicht wieder mit Lästern anzufangen. Und schwupps, hast du gehört? Finde ich total daneben, wie der gestern dieses oder jenes gemacht hat oder nicht gemacht hat. Ja, wir Christen, wir leben nicht auf der grünen Wiese oder im Ponyhof. Wir haben es mit Versuchung zu tun. Wir haben darüber im Buscafé-Hauskreis letzte Woche miteinander ganz sehr ausführlich darüber gesprochen, wie das manchmal ist mit dem, der uns eigentlich von Gott wegbringen möchte. Wir haben es mit Versuchungen zu tun und unser ganzes Leben lang wird das so sein. Davon erlöst uns auch die Gemeinde nicht. Aber sie erleichtert es uns ungemein. Denn hier gibt es Christen, die uns helfen, die uns vorleben, die uns auch manchmal das Leben spiegeln. Sie sagen uns, wie sie mit manchen Sachen klargekommen sind. Und hier gibt es Gelegenheit zur Beichte und eben auch Gelegenheit davon, von Sünde freizukommen. Und das Abendmahl, was wir heute feiern, ist so ein Punkt. Und Wolfgang hat dieses Bild ja gebracht, dieser verbrannte Fleck Erde, wo dann die Sicherheit war. Jesus Christus ist für unsere Sünde am Kreuz gestorben und hat alles gemacht. Und dessen dürfen wir uns jedes Mal neu im Abendmahl erinnern. Aber zum Abendmahl nachher noch ein bisschen mehr. Ja, ich habe einen Traum von Gemeinde, einen Traum, von dem wir vielleicht noch ein bisschen entfernt sind. Vielleicht auch deswegen, weil dieser Traum und dieser Wunsch recht hoch gegriffen ist. Aber dieser Traum wird eben ein Stück beschrieben. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Das ist der Satz, der eben oft zitiert wird, gerade dann, wenn es um die ersten Gemeinden geht. Dieser Satz beschreibt die Gemeinde, er beschreibt die Säulen, die der Gemeinde, der ersten Gemeinde wichtig waren, die ihre Gültigkeit bis heute haben. Da gab es die Apostel, die Lehre der Apostel. Das war das Fundament, das tragfähigste Fundament der ersten Christen. Ja, Augenzeugen des Lebens Jesu haben damals berichtet von seinem Leben, von seinen Predigten, von seinen Werken und von seinen Taten und von dem, was er getan hat, wie er es getan hat und was er eben gesagt hat und wie er seine Beziehungen gelebt hat. Die Dinge, die für die Gemeinde Jesu wichtig waren, die die Gemeinde wissen muss, die sie herausfordert und auferbaut, aber auch manchmal hinterfragt. Jesus, das war ihr zentrales Fundament. Das war der Grund ihrer Gemeinschaft, das war der Grund ihres Lebens. Und das ist doch auch heute noch so. Und auch für uns ist Jesus Christus das Zentrum unseres Lebens, unserer Gemeinde. Und hier wird ganz bewusst dieses genannt als erstes, die Lehre der Apostel. Wir haben zwar nicht die Apostel, aber wir haben sein Wort. Wir haben Menschen, die dieses Wort auslegen können, in den Bibelstunden, in den Hauskreisen. Gemeinsam können wir in diesem Wort uns lehren und gemeinsam können wir uns in diesem Wort vertiefen und einander helfen. Und das ist das Zentrum der Gemeinde. Wir haben zweitens die Gemeinschaft. Gemeinschaft, das wird im Vers 46 in unserem Abschnitt, das habe ich jetzt heute nicht dabei hier, das wird dort noch vertieft. Da heißt es im Vers 46, sie hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott. Diese Gemeinschaft war natürlich geprägt vom Gotteslob. In ihrem Alltag lobten sie Gott, sie erlebten, wie Gott ihre Gemeinschaft hilft, wie er bei ihr ist, wie er ihnen Hilfe spendet. Und es ist eben eine Gemeinschaft, die mehr ist als ein Hasenzüchterverein, Fußballverein, weil eben Gottes Geist in ihr ist, weil Gottes Geist diese Gemeinschaft prägt. Und da wird alt und jung miteinander verbunden, reich und arm, krank und gesund, die Lobpreisliedersänger und die Kirchenliedersänger, die Gesangsbuchgeneration und die Beamergeneration und vieles mehr. Gemeinde ist keine Interessengemeinschaft, sondern Gemeinde ist eine Lebensgemeinschaft. Und das drückt sich dann eben nicht nur in den geistlichen Dingen aus, sondern auch in den praktischen Dingen des Alltags. Oft habe ich den Eindruck, man hat Gemeinde oder die Gemeinschaft hat nur eine Berechtigung, wenn man betet, singt und Gottes Wort liest. Aber Gott hat noch viel, viel mehr für uns Menschen parat. Das andere, was ich eben erwähnt habe, das ist absolut wichtig und das Wichtigste und das bildet unser Fundament. Aber die Gemeinschaft der ersten Christen, der ersten Gemeinde, war auch geprägt vom gemeinsamen Essen. Sie hielten die Mahlzeiten zusammen ab und das mit einer Freude in ihrem Herzen, mit einem fröhlichen Herz. Und das heißt für mich, dass sich Gott doch auch darüber freut, wenn wir uns Christen so treffen, Gemeinschaft haben beim Spielen. Gemeinschaft beim Spazierengehen oder wenn man vielleicht miteinander walkt oder beim DVD gucken, beim Sport, beim Kaffee trinken, beim gemeinsamen Malen, Basteln, was es alles für Möglichkeiten gibt, wo Gemeinschaft herrscht. Und das sind alles Dinge, die unsere Gemeinschaft, unsere Beziehung untereinander und letztlich dann auch die Beziehung zu Gott stärken. Die Gemeinschaft, ein wichtiger Bestandteil. Ein weiteres wichtiges Gemeinschaftselement war das Brotbrechen. Von dem haben wir ja heute schon gehört. Da heißt es auch im Vers 46, und sie brachen das Brot hier und dort in den Häusern. Ja, sie dachten daran, immer wieder täglich aufs Neue, was Jesus für sie getan hat. Und erfüllen einen Auftrag. Das tut zu meinem Gedächtnis. Ja, vielleicht haben wir schon hunderte von Abendmahl miteinander gehabt. Also nicht ich mit euch, aber insgesamt ich auch ein paar. Aber vielleicht haben wir das schon tatsächlich gehabt. Die ersten Christen haben dieses Mahl täglich gefeiert. Und es wurde ihnen nicht irgendwie zu viel oder eben, ja, sondern sie haben das getan. Und wenn ich mich eben an ein besonderes, wichtiges Ereignis erinnern möchte, mir vergegenwärtigen möchte in meinem Leben, was machen wir? Wir stehen da, wir schießen Fotos, wir kleben es in die Fotoalben ein, also zumindest früher. Heute macht man sich ein Fotobuch und lässt es sich schicken, egal wie. Man macht sich Erinnerungsdinge, Erinnerungsbrücken, um eben so schöne Ereignisse nicht zu vergessen. Und so eine Erinnerungsbrücke für uns ist eben auch das Abendmahl. Man erinnert sich daran, was Jesus für uns tat. Wir erinnern uns an den Kreuzestod, der gemacht wurde für uns, für jeden persönlich. Und er hat so viele Bedeutungen, die ich auch schon hier erwähnt habe. Das Abendmahl eben als ein Bundesmahl. Jesus Christus, der den neuen Bund gestiftet hat. Ein Erinnerungsmahl, wo wir daran denken, was er getan hat. Es ist ein Gemeinschaftsmahl. Auch da kommt wieder dieser Begriff vor, Gemeinschaft. Wo wir untereinander Gemeinschaft haben, wenn wir hier vorne stehen und das Mahl halten. Aber eben auch Gemeinschaft mit Gott. Es ist ein Freudenmahl. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr hier vorne steht, ob das ein Ausdruck der Freude ist. Wenn ich das jetzt mal ein bisschen kritisch vergleiche mit der Freude, wenn Deutschland in irgendwelchen Sachen ein Tor schießt, also Fußball oder so, da hält sich, ist da manchmal so ein Unterschied. Ich weiß nicht, wie das im Abendmahl aussehen kann. Da müsste ich vielleicht mit euch gemeinsam auch noch einen Weg gehen. Aber ja, es gibt so ein paar, die sagen, die Freude, die ist manchmal bei uns Christen so tief, die kommt gar nicht raus. Also vielleicht haben wir da Möglichkeiten, auch das Abendmahl nochmal als ein Freudenmahl zu gestalten. Da bin ich offen für Anregungen. Und es ist eben auch ein Vergebungsmahl. Vor dem Abendmahl machen wir uns bewusst, was Jesus getan hat. Wir haben jedes Mal vor dem Abendmahl die Zeit, wo wir in der Stille unser alles abgeben können, was uns von Gott trennt, wo wir ihm alles geben können, wo wir im Leben Fehler machen. Wir werden in diesem Moment frei von Schuld, weil Jesus uns frei gemacht hat, weil er am Kreuz hing. Und das haben die ersten Christen jeden Tag getan. Ich habe heute schon beim Eingang gehört, heute schon wieder Abendmahl? Ja klar, wir hatten erst vor 2 Wochen das Abendmahl, weil wir jetzt so einen kleinen Änderung in dem Rhythmus haben. Aber warum nicht? Das Abendmahl hat uns Gott geschenkt und das dürften wir sogar noch viel häufiger feiern. Und die letzte Säule, die in unserem Text erwähnt wird, ist das Gebet. Die letzte Säule, das Gespräch mit Gott. Auch das taten sie regelmäßig in der Gemeinschaft. Auch Vers 46, sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel. Da waren sie täglich. 4 Säulen, die wir haben, die wir auch bis heute beachten dürfen. Auch wir brechen das Brot, haben Gemeinschaft, hören auf die Verkündigung. Und diese Möglichkeit haben wir bis heute. Eine weitere Säule, die bei den ersten Christen war, das war ja die sogenannte Gütergemeinschaft. Das Thema werde ich nächste Woche ansprechen, nochmal etwas genauer, auch in Verbindung mit Hananias und Sapphira. Für viele eine Geschichte, die fast ein bisschen Angst macht in der Bibel, weil das eine sehr konsequente Haltung ist, die dort den beiden entgegenkommt. Und dazu lade ich schon jetzt ein, nächste Woche, Hananias und Sapphira und das Stichwort Gütergemeinschaft. Das waren die 4 bzw. 5 Säulen. Und was war die Konsequenz? aus diesen Säulen der Gemeinde. Vers 47 heißt es, der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Und dann war das egal, ob das ein Sklave war, ob das der Herr war, Mann oder frei, Frau, reich, arm. Keiner unter ihnen hatte dann Mangel. Das war eine tolle Sache und in der Gemeinde kamen immer mehr Menschen dazu. Viele wurden Christen und haben Gott als ihren Retter kennengelernt. Und in Johannes 13 heißt es, darum wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Denn ich glaube, das ist letztlich auch das, woran sich alles wieder verbindet. Und diese Dinge waren und sind das Zentrum der Gemeinde. Und das darf auch uns prägen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt alles hier plötzlich so umsetzen können. Aber ich habe einen Traum von Gemeinde. Und weil irgendwie die Aufgabe vielleicht zu groß scheint, möchte ich noch ein weiteres Zitat hier vorbringen. Ein Zitat von Daniel Karlauch. Ein Zitat, was er an einem Kinderkonzert den Kindern mit auf den Weg gegeben hat. Und ich fand dieses Zitat einfach klasse. Da hat entweder er oder sein Rabe, wie auch immer der heißt, hat gesagt zum Thema Aufgaben, Gott gibt uns immer Aufgaben, die für uns zu groß sind. Warum? Sonst könnten wir es ja selber machen. Also wir haben einen großen Auftrag und dazu lädt uns Jesus ein. Und ich träume davon, dass wir Gottesdienste hier gemeinsam feiern, dass wir ein Teil davon sein wollen, dass wir uns einbringen, jeder Einzelne mit der Gabe, die Gott ihm gegeben hat, dass wir dort mit Freude gemeinsam das Abendmahl teilen, in welcher Form auch immer, und nicht unbedingt über die Form diskutieren. Ich träume davon, dass nicht nur ich als Prediger hier stehe und predige, sondern dass ihr eure Gaben entdeckt und vielleicht der ein oder andere mal sagt, ich möchte auch. Nicht, weil ich nicht predigen möchte, ich mache das gern. Aber es gibt noch genügend andere Dinge, die ich auch machen kann. Und vielleicht können wir auch da miteinander lernen, unsere Gaben zu entdecken und die Gaben auch einzusetzen. Vielleicht fängt man auch mal an und macht eben nicht gleich eine halbe Stunde Predigt, sondern erst mal 10 Minuten. Oder man übt vielleicht in der Bibelstunde oder wie auch immer. Es gibt Möglichkeiten. Dazu bräuchte es vielleicht auch in manch anderen Veranstaltungen Mitarbeiter unter der Woche. Dass nicht wenige alles machen, sondern dass viele vieles machen. Und wie sagt der Friedhelm, sagt immer, wenn wir Arbeitseinsatz haben, viele Hände, schnelles Ende oder so ähnlich. Wie? Der Peter sagt es. Viele Hände, schnelles Ende. Wir wollen das ja nicht zum Ende bringen. Aber wenn wir viele Leute sind, dann haben wir eben die Möglichkeit, eben auch den einen oder anderen mal zu entlasten, dass jemand dann eben auch die Gaben mal woanders entdecken kann. Dazu müssten wir uns eben auch manchmal Gedanken machen, was sind denn unsere Prioritäten? Wo legen wir denn in unserem Leben den Schwerpunkt? Ist er Gemeinde oder Klammer Familie oder eben doch woanders? Ich träume davon, dass jedes Mitglied in unserer Gemeinde und auch die Freunde unserer Gemeinde in irgendeiner Kleingruppe sind. Nicht damit man das zählen kann, sondern damit jeder irgendwo verbindlich ein Zuhause hat. Weil hier Familie, in diesem großen Rahmen Familie zu leben, ist nicht immer leicht. Aber in so einer Kleingruppe, wo man eben hin und wieder auch gespiegelt wird, wo man eben auch mal was sagt, gesagt bekommt, wo man auch Positives mitbekommt, das ist einfach wichtig. Und das ist dann egal, ob das ein Gebetskreis ist, ein Hauskreis oder eben auch eine Bibelstunde. Wichtig ist, dass ihr auch einen Ort habt, wo ihr unter der Woche zusammenkommt und Gemeinde lebt. Irgendjemand hat mir mal gesagt, auch wenn ich sonntags nicht im Gottesdienst bin, dann einmal und dann irgendwie zweimal nicht da bin oder 2-3 Wochen nicht da bin, dann bin ich aus der Gemeinde draußen. Und das ist eigentlich schade, wenn alles so an dem Gottesdienst hängt. Auch das Gebet sollte eine zentrale Bedeutung haben, sei es eine Gebetsstunde oder eben in verbindlichen Zweiergemeinschaften oder Dreiergemeinschaften oder wo auch immer. Ich weiß, es gibt einige, die treffen sich miteinander auch zum Beten außerhalb. Ich finde das so wichtig, denn das Gebet ist immer unser zentrales Ding. Ich weiß, die Special Service, die nennen das Engine Room, die Gebetsveranstaltung. Also Engine ist ja der Motor, so viel ich weiß. Das ist Motor, das Gebet. Das ist wichtig. Und das sind die Orte der Gemeinschaft, wo man eben miteinander unterwegs ist, wo man merkt, wie man tickt, wie man eben auch mal gespiegelt wird, wie man auch eben hinterfragt wird, wo man gemeinsam einfach vorwärts gehen kann. Wie das aussieht und wo oder ob man was Neues macht, darüber müssten wir vielleicht auch mal nachdenken. Ich träume davon, dass wir uns nicht immer nur zu den Veranstaltungen treffen, dass wir Gemeinschaften haben, Leben teilen, Interessen teilen, dass wir da auch Nichtchristen mit im Boot haben, dass wir so den Menschen auch zeigen, wie attraktiv eigentlich wir Christen und wie die Gemeinde und wie der Glaube letztlich ist, dass Menschen werden, Menschen, Nichtchristen auch so uns kennenlernen. Auch da muss ich meine Prioritäten eben überdenken. Und ich träume letztlich davon, dass Gemeinde Familie ist, dass wir voneinander wissen, dass uns die Termine in der Gemeinde Freude geben, uns Mut machen, uns Kraft geben und nicht, dass wir in die Gemeinde kommen und irgendwie noch die Termine, die Zeit irgendwie doch noch finden müssen, uns aus den Rippen schneiden müssen. Ich finde, dass hier ein Ort sein darf, der Kraftquelle. Und dazu lade ich ein. Das ist ein Stück Traum, mein Traum von Gemeinde. Und vielleicht finden sich ja in deinem Traum von Gemeinde Parallelen. Ich habe seit meiner Konfirmation verschiedenste Visionen für mich und für meinen Dienst und auch für Gemeinde. Der erste, das war bei mir mein Konfirmationsspruch, der mich eigentlich auf diesen Weg gebracht hat, der da hieß, gehe hin und verkündige das Reich Gottes. Das war für mich so der erste Punkt auch in Richtung Berufung. Und dann hatte ich so 2009 für mich eben eine Dienstvision mal ausgesprochen. 2009, ich will mit mir anvertrauten Menschen gemeinsam einen Weg gehen. In Klammer, Gemeinschaft und Heimat bieten. Damit die Menschen zum Glauben finden, im Glauben wachsen und im Glauben reifen. Das war mal so meine Vision 2009. Das löst nicht das andere ab. Auch nicht die jetzige, auch die ich jetzt habe zurzeit. Mein Wunsch ist eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Gott will nicht nur retten, sondern er will auch eine Beziehung zu uns. Der Heilige Geist will mehr in unserem Leben, in meinem Leben bewirken. Und ich möchte mich immer wieder neu öffnen für Gottes Sprechen und Handeln. Das sind so die Dinge, die mir wichtig geworden sind im Laufe meines Dienstes, die auch eben die Gemeinde betreffen. Und wo wir, glaube ich, gemeinsam einen Weg gehen können. Wo wir gemeinsam diese vier Säulen der Gemeinde leben können. Ja, was ist euer Traum von Gemeinde? Vielleicht können wir heute mal auch das Kaffeetrinken ganz bewusst dazu benutzen, mal auszutauschen, zu fragen, was denkst du denn über Gemeinde? Wie sieht bei dir Gemeinde aus? Was gefällt dir an der Gemeinde? Vielleicht sogar auch zu fragen, was gefällt dir nicht? Warum ist Gemeinde für mich manchmal anstrengend? Vielleicht müssen wir darüber einfach ganz neu ins Gespräch kommen, um dann einfach am Ende noch mehr davon zu erleben, dass Menschen hierher kommen, Christen werden und hier bleiben wollen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Amen.